Gut. Das letzte Mal haben wir uns dem Thema genähert, kleine Gemeinde, große Wirkung. Und wir haben uns das bisschen von dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia angeguckt und uns aus diesem Blickwinkel genähert. Was zeichnete die Gemeinde in Philadelphia aus? Eigentlich nichts. Die Bibel sagt, sie hatten nur eine kleine Kraft, aber sie hatten einen großen Jesus. Das haben wir gemerkt. Diese kleine Gemeinde, die so wenig hatte, ist es wert, im Neuen Testament genannt zu werden. Ich weiß nicht, wo Lauenburg mal genannt wird, aber jede kleine Gemeinde ist genauso viel wert wie jede große Gemeinde und auch wert, genannt zu werden. Warum wurden sie benannt? Weil wir haben gesehen, sie haben sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Soweit die Rückblick. Wir haben noch gesehen, diese zwei Dinge kann also auch eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben, war ja, natürlich können wir das als kleine Gemeinde, aber tun wir es auch. Und heute möchte ich mich dem gleichen Thema widmen, also im Grunde kleine Gemeinde, große Wirkung Teil 2, wenn ihr das so wollt. Und wir wollen uns aber mal aus einer ganz anderen Seite dem nahen. Und zwar schlagen wir auf einen der kleinsten Briefe des Neuen Testaments, der Brief des Paulus an Titus. Paulus hat Titus in Kreta zurückgelassen. Ob er nun selbst dort war oder ob er nur den Titus dorthin beordert hat, das ist nicht so ganz klar, da streiten sich die Kirchenhistoriker. Auf jeden Fall spielt das Ganze so zwischen der ersten und der zweiten Gefangennahme des Paulus. Also irgendwo in den Zeiten 64 bis 66 nach Christi. Warum, wirst du dich fragen, steht dann da nichts in der Apostelgeschichte? Weil die Apostelgeschichte beschreibt ja auch die Reisen und die Missionstätigkeiten des Paulus. Nun, das ist ganz klar, die Apostelgeschichte hört im Jahr 63 auf. Eigentlich hat sie nie aufgehört. Die Apostelgeschichte geht auch heute noch weiter mit dir und mit mir. Aber was der Lukas aufgeschrieben hat, hat im Jahre 63 geändert. Und wenn das 64, 65 oder 66 war, dann finden wir da halt nichts mehr in der Apostelgeschichte. Im Neuen Testament selbst wird Kreta nur so 5 bis 6 Mal erwähnt. Interessant ist, dass gerade dieser Lukas Kreta erwähnt, als er über die Pfingstpredigt des Petrus berichtet. Und er sagt, da waren auch Kreter. Und die haben sich bekehrt. Also wissen wir aus den Anfängen der Apostelgeschichte, es gab Leute in Kreta, die Christen waren. Und nun kann ich mir den Paulus vorstellen, in seinem Eifer für Gott, Titus, da müssen wir hin. Da müssen wir mal schauen, was mit denen passiert ist. Vielleicht eben war er zwischen seiner ersten und zweiten Gefangenschaft selbst dort. Zumindest hat er Titus dort hingeschickt. Im Alten Testament lesen wir auch von Kreta, aber ganz anders. Da lesen wir an 3 Stellen, dass die Philister aus Kreta kamen. Also eigentlich ja eher negativ belegt hier das Wort, weil die Philister waren immer die Feinde des Volkes Israel. Uns ist heute Kreta als Urlaubsinsel bekannt. 230 Kilometer lang, tolle Sachen gibt's da zu entdecken. Und für meine Meinung, aber das ist nicht wichtig, aber für meine Meinung haben die das beste Olivenöl, das es gibt. Bitte? Oh, dann mach das, mach das. Mach das. Gerne. Kreta liegt strategisch total günstiger mitten im Mittelmeer. Sie ist so ein Kreuzungspunkt zwischen Asien, Europa und Afrika und dadurch auch ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen, der unterschiedlichen Philosophien und auch Einflüsse. Und das merkt man. Dieses Wort Synkretismus, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das stammt von den Kretern. Und Synkretismus meint die Vermischung von den verschiedensten Religionen, von den verschiedensten philosophischen Lehren und Ähnlichem. Und das genau hat die Kreta ausgezeichnet. In Kreta gab es viele Städte, auch heute ja noch, aber zu der damaligen Zeit, als dieser Brief an Titus geschrieben war, war es wirklich so, jede Stadt hat gesagt, wir brauchen die anderen nicht. Nur wenn dann ein Feind von außen kam und Kreta angegriffen hat, dann haben sie sich zusammengeschlossen. Ansonsten waren sie sich eher Spinnefeind. Das war also Kreta. Die vielen Häfen in Kreta boten Schutz, gerade im Winter, wenn die Stürme im Mittelmeer heftig waren. Und so hat so manches Schiff, unter anderem auch der Paulus, einmal in Kreta überwintert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er diese Zeit genutzt hat, um zu sagen, ja, wenn ich schon mal hier bin, dann missionieren wir gleich. Ne? Schauen wir mal, weiter geht's. Und vielleicht hat er aus diesem Grund dann den Titus auch dorthin geschickt. Ja, aber nicht nur der Paulus hat missioniert, da haben ja auch einige andere überwintert und auch die sind dann losgezogen und haben ihre Lehren verbreitet und das waren nicht immer nur gute Lehren. Es war nicht das Evangelium. Manchmal war schon die eine oder andere schlechte Nachricht dabei. An was erinnert uns das alles? An unsere heutige Zeit. Oder? 1000 Strömungen, viele unterschiedliche Botschaften und mittendrin eine kleine Gemeinde. Ist doch wie damals da in Kreta, oder? Und jetzt schreibt dieser treue Diener und Apostel Paulus seinem Freund Titus. Ihr müsst wissen, Titus war ein Mann, der sehr, sehr selbstständig geprägt war. Also nicht nur so ein Befehlsempfänger und wenn ich nichts höre, dann tue ich nichts, sondern der war wirklich selbstständig. Und Paulus tritt ihm gegenüber als Bittender auf. Nicht zu sagen, Titus, ich bin dein Mentor und jetzt sage ich dir mal, wo es lang geht. Sondern wirklich bitte. Ich möchte dir helfen, möchte dich unterweisen. Und Titus war einer, trotz all seiner Selbstständigkeit, und das ist in unserer heutigen Zeit sehr, sehr selten geworden, der nahm Hilfestellung an. Was erleben wir? Das kann ich alleine. Ja. Schon den Korinthern schreibt Paulus, Gott aber sei Dank, der dem Titus so großen Eifer für euch ins Herz gibt. Welch eine Aussage. Ja, 2. Korinther, Vers 8. Und nun leitet der Titus diese kleinen Gemeinden, die Bibel sagt uns nicht, wie viele das waren, aber es waren mit Sicherheit mehrere, und er war so da eingesetzt als Leiter. Die Bibel sagt uns, eigentlich waren das mehr Hauskreise. Weil wir wissen, es gab keine Struktur. Der Paulus schreibt dem Titus, wie er Struktur geben kann. Ja, da gab es keine Ältesten und alles, was Gemeindestruktur gibt. Aber der Titus hat sie betreut. Jetzt müsst ihr noch eins wissen, wie die Kreter über sich selbst gedacht haben. Der Epimenides, ein kretanischer Philosoph, hat schon 6 Jahrhunderte vorher über seine Landsleute gesagt, und Paulus greift das im 3. Kapitel auf: Die Kreter sind zumeist Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Baff! Na, jetzt stelle ich mir vor, hier kommt einer rein und sagt, ihr seid meistens Lügner, ihr seid auch noch faul und ihr habt nur Fressen im Kopf. Welch eine Aussage! Jetzt lasst uns auch noch mal geografisch das, ich versuche euch die so nahe wie möglich zu bringen, das merkt ihr schon. Ja? Jetzt lasst uns das auch noch mal geografisch so ein bisschen betrachten. Die lebten auf einer Insel. Auch wir leben auf einer Insel. Die Insel, auf der wir leben, ist die Insel der Sünde und der Zerrissenheit. Und wir merken, wie den Leuten in Kreta nur das Evangelium kann uns verwandeln. Deswegen sagen Paulus und Titus: Mensch, wie können wir das Evangelium nach Kreta bringen? Dort gibt's doch Gläubige. Die sind nicht viel, aber die brauchen das Evangelium. Sag mal, habt ihr jemals schon gedacht oder gesagt, oh, was ist das hier in Lauenburg für schweres Pflaster? Ja, habt ihr? So. Dann schaut euch mal den Titus an. Hatte der nicht auch ein wesentlich schwierigeres Pflaster? Faul, verfressen, verlogen, klein. Aber er war da. Und Paulus kommt jetzt und sagt schon in seiner Briefanrede: Titus, ich möchte dir sagen, wie du diese kleinen Gemeinden bauen kannst. Ja, das ist jetzt interessant, ne? Wie kannst du diese kleinen Gemeinden bauen? Und deswegen lesen wir jetzt mal die ersten 4 Verse aus dem Titusbrief. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retter Gottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich sage euch eins, die ganzen Briefe des Apostel Paulus, die Einleitung, die überliest man so schnell, ne? Nun komm doch mal zur Sache, Paulus. Das ist doch immer das Gleiche. Ja? Wer braucht denn immer so einen langen Vorspann? Ja? Aber lass uns mal heute genau diese Einleitung anschauen. Lass uns mal anschauen, was der Paulus da wirklich sagt. Er sagt dem Titus: Ich, Paulus, Knecht Gottes. Nun, das Wort Knecht heißt im Griechischen Doulos. Und es kann mit Knecht oder mit Sklave übersetzt werden. Soll ich dir was sagen? Es gibt ganze Bücher darüber, warum an diesen Stellen im Neuen Testament bei den Anfangseröffnungen der Briefe Paulus da die Übersetzer nicht Sklaven schreiben, sondern Knecht. Bücher gibt's darüber. Aber das griechische Wort lässt beides zu, Knecht und Sklave. Und wenn er mich fragt, ich finde, Sklave ist das bessere Wort da. Aber Sklave hört sich nicht so gut an, ne? Knecht, okay, das bin ich, wenn ich mal arbeite, morgen wieder nicht und dann verdinge ich mich wieder mal. Das ist so ein Knecht. Aber ein Sklave, was zeichnet einen Sklaven aus? Das ist jemand ohne Eigentumsrechte. Und Paulus sagt, Titus, so sollst du Gemeinde bauen. Als Sklave Jesu Christi. Soll ich aufhören? Wollen wir Sklave sein? Wer möchte schon gern Sklave sein? Aber irgendwie sind wir doch alle Sklaven. Sklaven der Sünde zum Beispiel. Das Gute, das ich tun will, sagte den Römern, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Bin ich Sklave? Wir alle sind Sklaven. Die Frage ist, wer ist unser Herr? Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ihr kennt bestimmt alle den berühmten Song von Frank Sinatra, My Way. Von der Melodie ist es uns eingängig, hört sich gut an. Aber hat einer von euch mal diesen Song übersetzt? Ich lese euch mal eine Übersetzung vor. Frank singt, ja, es gab Zeiten, ich bin sicher, du hast das gemerkt. Da hab ich mich übernommen. Und dennoch, wenn ich auch an manchen zweifelte, ich hab's geschluckt und dann ausgespuckt. Ich hab mich allem gestellt, blieb standhaft und ich tat es auf meine Art. My way. Ich hab geliebt, habe gelacht und habe geweint. Ich habe auch genug an Niederlagen wegzustecken. Und jetzt, wo die Tränen verflossen sind, kann ich sogar darüber lachen. Mir vorzustellen, dass ich all das getan habe, das sage ich, wenn ich darf, gar nicht mal schüchtern. Oh nein, oh nein, oh nein, das doch nicht. Aber ich hab's auf meine Art getan. Denn was ist ein Mann, was hat er denn schon, wenn nicht sich selbst, so hat er nichts. Das zu sagen, was er wirklich fühlt und nicht mit den Worten eines dessen, der kniet. Die Bilanz zeigt, ich habe einstecken müssen. Aber ich habe es auf meine Weise getan. Ja, auf meine Weise. Wir wollen keine Sklaven sein. Wir wollen es auf unsere Art und Weise machen. Und der Frank würde dem Paulus sagen, Paulus, du Narr, du Dummkopf, warum lebst du dein Leben nicht in Freiheit auf den Straßen des Lebens? Mach's auf deine Art. Und Paulus, wenn die zwei sich getroffen hätten, der würde zu Frank sagen, Frank, sei kein Narr. Ich bin die sündigen Strafen meines Lebens gegangen. Ich hab's auf meine Art gemacht. Und soll ich dir was sagen? Es war schrecklich. Ich war ein Sklave, ohne es zu wissen. Mein lieber Frank, wenn du genau hinschaust, dann bist auch du ein Sklave deiner Art. Und deswegen machst du's auf deine Art. Aber jetzt würde Paulus sagen, jetzt bin ich ein Sklave der Freiheit. Macht das Sinn? Ein Sklave der Freiheit? Ja, bin ich Sklave oder frei? Aber Paulus sagt, der Herr hat mir gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ihr kennt das Bild, ihr habt es bestimmt schon öfter gehört. Es gab im kompletten antiken Zeitalter die Möglichkeit, dass Sklaven freigelassen wurden. Und was konnten Sklaven dann machen? Sie konnten sich freiwillig in den Dienst ihres Herrn stellen. Weil eine Beziehung aufgebaut war zwischen dem Sklaven und dem Herrn. Das Zeichen dafür war, dass der Herr den Sklaven an den Türpfosten geführt hat, sein Ohrläppchen an den Türpfosten und dann ein Pflock dadurch. So wie wir heute Ohrringe stechen, nur das Loch war größer. Das war das Zeichen, ich bin ein Sklave, aber ein freiwilliger Sklave. Ich diene meinen Herrn. Und durch den Pflock, der Jesus durch seinen Körper geschlagen wurde, die Nägel, die ihm ans Kreuz gehalten haben, weil wir an seinen Tod und an seine Auferstehung glauben, dürfen wir, du und ich, freiwillige Sklaven sein. Paulus weiß, dass er ein Diener des Höchsten ist. Und ich habe hier den Eindruck, er schmückt sich mit diesem Titel Sklave Gottes. Und so sagt dann der Paulus, Titus, wenn du Gemeinde baust, Titus, wenn du diese kleinen Gemeinden baust, werde ein Sklave. Wisst ihr, ich schaue mich um in unserer Gemeindelandschaft. Gerade habe ich vor 2 Tagen wieder so eine Nachricht gekriegt, die hat mich heulen lassen, wie wir in unseren Gemeinden uns als Herren aufspielen und andere unterdrücken und negative Dinge machen. Und es ist nicht Sklave sein. Ein Sklave macht das, was der Herr sagt. Und Gott würde niemals sagen, unterdrück deinen Bruder. Sondern was sagt er? Wenn er wirklich daneben liegt, dein Bruder, geh hin. Sprech mit ihm. Aber das entdecke ich. Wir wollen Gemeinde auf unsere Art bauen. Und Paulus sagt, Titus, wenn du Gemeinde bauen willst, werde zuallererst ein Sklave. Schaut mal, das letzte Mal, ich habe es euch gesagt, am Anfang haben wir gesagt, was zeichnet die Gemeinde in Philadelphia aus? Sie haben sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Ist das jetzt an Titus nicht dasselbe? Wenn ich ein Sklave bin, verleugne ich den Namen meines Herrn nicht. Bewahre sein Wort, damit ich es tun kann. Aber es geht ja weiter. Wir haben 4 Verse von diesen Eingangsworten gelesen, die wir so schnell und leicht überlesen. Was sagt Paulus hier weiter? Er beschreibt nicht nur seine absolute Unterwerfung unter Gott, sondern er sagt uns auch seine absolute Berufung. Ich bin Sklave Christi und Apostel Christi. Das Wort Apostel bedeutet wörtlich Bote oder Gesandte eines hohen Herrn. Und somit bist auch du Apostel. Du bist ein Bote, ein Gesandter eines hohen Herrn. Hier hebt der Paulus seine Autorität hervor. Er sagt nicht, Titus, ich will dir jetzt noch so ein paar Weisheiten mitgeben, so ein paar Tricks aus der Trickkiste, damit das auch klappt mit dem Gemeindebau, sondern er sagt, pass mal auf, ich sag dir jetzt was in Autorität, denn ich bin Apostel. Und er hat was in Autorität zu sagen. Und wenn wir weiterlesen, entdecken wir, in seiner Berufung hat der Apostel Paulus 3 Ziele. Und alles diese 3 Ziele sagt er uns in diesen 4 Versen des Anschreibens an den Titus. Und das sind die Ziele, die wir haben dürfen, wenn wir kleine Gemeinde bauen. Wir dürfen diese Ziele von Paulus übernehmen. So wie wir übernehmen, was die Philadelphia-Gemeinde ausgezeichnet hat. Am Wort bleiben und seinen Namen nicht verleugnen. Und Paulus sagt, sein Ziel ist erstens den Glauben stärken. Leute, wenn ich jemals auf euren Glauben rumtrampel, zieht mich von der Kanzel, ich bitte euch. Gerade wir Verkündiger sind berufen, den Glauben von euch zu stärken. Und er sagt als zweites, Gottesfurcht. Luther übersetzt hier Frömmigkeit, aber es steht eigentlich Gottesfurcht. Gottesfurcht vermehren. Eine kleine Einschränkung. Viele sagen ja, die Elberfelder Bibel ist so grundtextreu, ist sie auch. Aber ich finde, wer es immer noch besser auf den Punkt bringt, ja, er hat irgendwo so eine schöne, gute, tolle Mischung zwischen Urtexttreue, aber auch, wie man das in der heutigen Zeit gut sagt, das ist der Menge. Die Menge Bibel wächst mir mehr und mehr ans Herz, muss ich wirklich sagen. Und Menge sagt hier auch Gottesfurcht. Also sein zweiter Auftrag war, die Gottesfurcht vermehren. Ja, soll ich euch jetzt beibringen, wie man vor Gott Angst hat? Nein, wir haben neulich erst über Gottesfurcht gepredigt. Ja, oder ich. Das hat mit Angst gar nichts zu tun. Ja. Aber Gott ehren, Gott wirklich als den Herrn dastehen zu lassen, der er ist. Das ist die Aufgabe einer kleinen Gemeinde und deswegen auch die Aufgabe von Titus und von Paulus. Und als drittes sagt er, und wird viel zu wenig heute in unseren Predigten, in unseren Gemeinden drüber gesprochen, Hoffnung auf die Ewigkeit verbreiten. Leute, was ist denn unser Leben hier? Wenn es hochkommt, werden wir 90. Der eine oder andere schafft auch die 100, aber dann ist schon bald Schluss. Und die Ewigkeit ist ewig. Und das soll auch unser Evangelium sein, Hoffnung auf die Ewigkeit verbreiten. Ich habe mir vorgenommen, bei jedem Kunden, den ich besuche, frage ich Gott, darf ich mit dem beten? Und ab und zu sagt Gott ja. Dann frage ich die Leute, darf ich für sie beten? Weil auch das soll in mir eine Berufung sein. Glauben stärken, Gottesfurcht vermehren und auf die Ewigkeit hinweisen. So bauen wir kleine Gemeinde. Das ist etwas, was jeder von uns tun kann. Glauben vermehren. Im Gottesdienst macht es Sinn, indem er Zeugnisse gibt. Aber das Zeugnis kann ich überall geben. Gottesfurcht vermehren. Wie lebe ich? Habt ihr eins gemerkt? Keines dieser Ziele ist irdisch. Irdische Ziele sind vergänglich. Die setze ich mir, dann habe ich sie erreicht, dann wird es auch schon wieder ganz schnell langweilig und ich brauche ein neues Ziel. Das ist überall so. Du kannst dir, jetzt spreche ich mal zu uns Männern, du kannst dir das tollste Auto wünschen, 540 PS unter der Haube. Dann fährst du es 4 Wochen und dann wird schon wieder langweilig. So ein Pech auch. Und mit allen vielen anderen Dingen ist es ähnlich. Ja? Ich höre auf, das auszuschmücken. Jeder weiß, wo seine Ziele sind. Ja? Aber diese Ziele, die der Apostel Paulus uns hier nennt, die sind alle drei geistlich ausgerichtet. Das heißt nicht, dass diese Ziele abgehoben sind irgendwo. Der Paulus war ein Mensch des Alltags. Der stand mit beiden Beinen voll auf der Erde und er sagt es auch dem Titus klipp und klar. Und er sagt, so sollst du Gemeinde bauen. So kannst du Gemeinde bauen. Ja, Paulus, du hast leicht reden. Nee, Leute, der Paulus kannte den Alltag in allen seinen Facetten. Paulus sagt, er kannte Hunger und er kannte Überfluss, Tische, die sich biegen. Er konnte hart arbeiten, neben seinem Job als Missionar hat er noch gearbeitet und der Mann hatte mit Sicherheit keine 38-Stunden-Wochen, verspreche ich euch. Ich merke das jetzt so ein bisschen. Ich habe mehr 70-Stunden-Wochen, als mir lieb ist. Aber so ähnlich muss es dem Paulus gegangen sein. Er konnte hart arbeiten, aber er hat es auch genossen, wenn er mal einfach versorgt wurde. Er kannte das Leben, kannte jeglichen Lebensbereich. Schläge eingesteckt und Lob eingesteckt, beides. Was den Paulus ausgemacht hat, er trennte nicht sein Leben, seinen Alltag von seinem Dienst. Hättest du Paulus gefragt, wie sein Alltag ausschaut, was hätte er gesagt? Naja, du kennst ja meine Berufung und meinen Dienst. Ja, Paulus, du musst ja mal ein bisschen an dich denken. Denk mal an deinen Workflow und so, ja? So ein bisschen chillig, bitte, natürlich, ja? Hä? Meint der Paulus, wieso soll ich das denn trennen? Es ist doch meine Berufung. Ich trenne nicht den Lebenswelten, Arbeitswelt und Dienstwelt. Aber in wie vielen Gemeinden wird getrennt? Man ist sonntags einfach anders als im Alltag. Ich will keinen an die Karre fahren, aber du solltest dich trotzdem mal überprüfen, wie das bei dir ausschaut. Ich kenne das bei mir zur Genüge. Alles, was der Paulus tat, hat er in dem Bewusstsein getan, Jesus als Sklave zu dienen. Wenn ich unsere Gemeinden so anschaue, ja, ich entdecke Paulus in jeder Gemeinde, aber ich entdecke auch viele, viele andere, die sich zurücklehnen und ihre Lebenswelten trennen. Sonntags in der Gemeinde, das ist ganz gut für Gott, aber dann im Alltag lebe ich doch mein Leben. Weißt du, wo das hinführt? Das führt dahin, dass irgendwann mal in deinem Herzen, vielleicht sprichst du das nie laut aus, aber in deinem Herzen kommt etwas auf, das eines Sklaven überhaupt nicht würdig ist. Da kommt auf, in diesen Punkt sprichst du mir nicht rein, Gott. Da bin ich mein Herr und ich tue es auf meine Art. Warum sind wir immer so doof und müssen erst auf die Schnauze fallen, bis wir es begreifen? Was haben wir für ein Gottesbild? Gott ist kein Schweinehirte. Schweinehirte treibt die Schweine mit der Peitsche vor sich her. Gott ist der gute Hirte. Er hat keine Peitsche, der ruft. Schafe, folgt mir. Und was tun seine Schafe? Sie folgen ihm. Welches Bild haben wir vor Gott? Warum vertrauen wir ihm nicht, dass das, was wir tun, immer nur das Zweitbeste ist und das, was er uns sagt, dass wir tun sollen, doch das Beste für uns ist? Schau doch mal zurück, dein ganzes Leben. Wo hat es dir gut getan, Gott bedingungslos zu vertrauen? Und wo bist du Umwege gegangen, die dich Geld, die dich Kraft, die dir Gesundheit und alles Mögliche gekostet haben, weil du nicht auf Gott gehört hast? Ich bin in meinem Leben so viel Umweg gegangen. So oft habe ich gesagt, das ist mein Weg. Und ich war auch noch stolz darauf. Schauen wir beim nächsten Punkt. Wenn du Sklave bist, bist du nicht stolz. Und dem Stolzen muss Gott widerstehen, aber dem Demütigen lässt er es gelingen. Ich möchte euch in den Alltag senden. Sind wir Sklaven Gottes? Mit dieser Frage sende ich euch. Lasst uns doch alle gemeinsam Gott dienen und seine Gemeinde bauen. Jeder mit den Ressourcen, die ihr von Gott zur Verfügung gestellt gekriegt habt. Und wenn du Lust hast, dann lies den Titusbrief weiter. Es sind ja nur 4 Kapitel. Lies mal zum Beispiel heute Nachmittag das Kapitel 3. Da wird genau beschrieben, wie wir miteinander umgehen. Wie wir Gemeinde bauen. Und Paulus sagt, Titus, achte mal, wie ihr miteinander umgeht in der kleinen Gemeinde. So stellt Gott sich das vor. Und er nimmt die Philadelphia-Gemeinde und die Kreta-Gemeinde und packt sie mal zusammen und dann seht ihr, wie Gott diese Gemeinde in Lauenburg Alte Wache 8 bauen will. Amen.